Footballerei College Show.
Moin Moin, gutes Servus, Konnichiwa alle miteinander. Hier ist eine neue Folge der Footballerei College Show und heute wieder zu dritt. Es war ja furchtbar, immer und ich letztes Mal alleine gelassen hier vom großen Meister. Wir hatten es wirklich schwer. Wir haben aber auch eine Stunde rumbekommen. Insofern, jetzt freuen wir uns aber, dass Schuhan wieder da ist, dass wir also wieder 2,5 Stunden machen können. Also Schuhan, herzlich willkommen. Oder wie sagt man in Tirol?
Servus, wie geht's dir? Alles ja, gut? Ich freue mich sehr, wieder dabei zu sein. Ja, ihr habt mir gefehlt, aber ihr habt es toll gemacht in meiner Abwesenheit. Und Hut ab, war eine gar nicht so leichte Angelegenheit, eine Stunde zu füllen. Habt ihr toll gemacht.
Haben wir irgendwie hingekriegt. Immer, oder? Haben wir gut hingekriegt.
Ja, haben wir geschafft. Moin Moin erstmal an der Stelle auch.
Denke ja auch. Schon, ich muss dazu noch ganz kurz sagen, du hast uns ja hier auch im Dunkeln tappen lassen, ja, über deine berufliche Zukunft, wie man so schön sagt. Ich fand das Video tatsächlich witzig. Ich wusste ja nicht, dass du witzig bist.
Ja, war witzig und die sind da sowieso witzig da in Tirol und haben da eine super, super Social Media Gang, die das macht. Und Saskia, schöne Grüße. Und die machen das wirklich super. Und das war eine gute Idee von allen, die da beteiligt sind, gute Leute da. Muss ich dir nicht sagen. Du kennst dich da aus. Du warst lange, lange bei den Raiders.
Hatte da auch ein bisschen zu tun, ja. Teilweise mit dir zusammen, ne?
Ja.
Ja. Ja, na gut, aber jetzt kommen wir hier zum aktuellen Geschehen. Immo und ich haben ja gegrübelt, ob es sich direkt nach Stillwater, Oklahoma verschlägt. Dem ist nicht so, wie wir es jetzt feststellen dürfen.
Fehlt mir der Mallet.
Innsbruck, Österreich.
Innsbruck, Österreich, statt Oklahoma. Aber Innsbrooklyn ist ja auch.
Genau.
Gut, wir haben heute wieder ein paar gute Themen. Wir haben natürlich wieder ein paar Spiele, die wir abklappern wollen vom letzten Wochenende. Die Top 25, unser Lieblingsthema, gehen wir einmal durch. Ich vermisse heute irgendwie diesen Forest State Audio Chomp. Was ist los? Gab es irgendwas? Lief nicht so gut letzte Woche? Egal. Kommen wir gleich wieder nochmal zu.
Den müssen Sie nicht verdienen.
Dann gehen wir einmal ein bisschen aktuelle News durch. Da geht es um Handgelenk und um einen Trainerjob. Und dann Erklärbär ist heute weniger Erklär, sondern eigentlich eher Experience-Bär. Denn wir wollen mal so ein bisschen ganz kurz mal durchrattern über so ein paar richtig coole College-Football-Traditionen, wie wir, glaube ich, alle uns einig sind, eigentlich einer der Hauptgründe, warum College-Football so viel geiler ist als alles andere. Und dann natürlich fürs nächste Wochenende, es jagt ja wieder mal ein Spitzenspiel, das nächste. Aber lass uns einmal zurückschauen aufs letzte Wochenende. Lass uns auch anfangen mit der Familienfehde LSU gegen Ole Miss. Immo und ich sind letzte Woche hier kurz abgedriftet und waren bei der Gala.de sozusagen und haben über Lane Kiffin und seine Tochter gesprochen. Das war auch während des Spiels immer mal wieder Thema, ne, auf dem Fernsehen. Das fand ich ganz witzig. Ja, am Ende ja, hat er Lane gewonnen. Ne? Also ganz, ganz großer Sieg für Ole Miss. Und das in der Saison, die man jetzt vielleicht eigentlich sie nicht so hoch auf der Rechnung hatte wie letztes Jahr. Wie seht ihr das?
Auf jeden Fall. Also absolut ein Riesenwin. Auch für mich ein Überraschungssieg. Den hätte ich so nicht auf dem Schirm gehabt. Ich glaube, die ganze Vorgeschichte zum Spiel hat dem enorm Feuer gegeben in der Sache. Also mich persönlich hätte das wahrscheinlich 10-mal mehr motiviert und das wird es auch bestimmt das Team haben, das wird es den Trainer haben. Ja, fantastisches Spiel. Das war auch Football pur. Also ich hoffe, da haben viele Leute eingeschaltet, weil das hat wirklich Spaß gemacht zu gucken. Das war ein Spiel, das hat sich gelohnt und ja, im Großen und Ganzen mit der ganzen Hintergrundgeschichte einfach eine geile Sache. Nach dem Spiel gab es leider kein gemeinsames Whit Weeks Lane Kiffin Foto. Da habe ich ja noch drauf gewartet. Da habe ich so ein bisschen drauf gehofft. Er hat ja auch zumindest nach dem Spiel noch gesagt, yeah, I'm trying to trying to see if he covers the spread. So, also hat ihn nochmal kurz seinen Schmankerl gegengegeben. Aber ja, brutales Spiel einfach, ne? Also das erstmal zum Anfang wirklich. Und ich glaube da auch an der Stelle Trinidad Chambliss, der ist es. Der hat sich da zementiert als Quarterback.
Geiles Spiel. Also der hat angefangen, da hast du schon gesehen, oh, jetzt ist mal eine andere Hausnummer hier, LSU. Aber wie schnell der sich gesettelt hat und dann einfach wirklich wieder so weitergemacht hat wie Wochen zuvor. Und wir haben ihn ja letzte Woche schon ordentlich abgefeiert. Geile Geschichte. Finde ich eine geile Geschichte. Und wer weiß, wo das dieses Jahr noch hinführt für ihn.
Ja, auch wenn du überlegst, was haben, da gibt es ja den Running Gag vor 5.000 gespielt, den jetzt vor 105.000 oder so. Also das ist ja eine wahnsinnig coole Geschichte, wie wir ja schon gesagt haben. Aber schauen wir mal das von der anderen Seite an. LSU. Ja, das wird jetzt immer normaler, das Team. Garrett Nussmeier baut nach meinem Empfinden ab. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der nicht verletzt ist. Das sind Dinge, die auch im Internet kursieren, dass Garrett Nussmeier vielleicht eine Verletzung hat, weil der, wenn er eins hat, hat er eben eine Tornado-Arm. Der kann eben eine echte Kanone daraus werfen und die Bälle werden teilweise unterworfen im Moment. Und man hat so das Gefühl, dass da mehr hinter ist, als uns erzählt wird. Rushing konnte nicht etabliert werden, was mich wahnsinnig überrascht hat, weil Ole Miss jetzt nicht dafür steht, dass die jetzt eine Monster-Defense haben und das Laufspiel unterbinden von allen Gegnern. Und dann habe ich eine ganz gute Analyse mal gesehen online. Das war eben, dass da Ole Miss sehr, sehr viel Drop 8 gespielt hat, also 8 Leute in die Coverage geschickt hat und trotzdem das Laufspiel von LSU kontrollieren konnte. Und wenn du das natürlich kannst, wenn du 8 Leute abstellst für den Pass und der Lauf trotzdem keine Rolle spielt, weil du den trotzdem stoppst, dann ist der Gegner auf verlorenem Posten. Und das haben die interessanterweise hinbekommen gegen LSU, führten dann 17-7 zur Halbzeit, hatten 49 Plays. LSU hatte 24 Plays im Spiel. Das musst du mir in der Phase, das musst du mir überlegen, ja, was da ein Unterschied war bis zur Halbzeit. Und dann kommt natürlich auch ein 24-19-Sieg dann raus am Ende des Tages. Wenn du nichts auf die Beine bringst im Angriff dann und Ole Miss mit abhängen lässt, die Rebels, die nehmen sich das dann einfach.
Ja, absolut. Und wir hatten ja auch Nussmeier letzte Woche schon angesprochen. Vielleicht hast du die Sendung ja im Nachhinein noch gesehen, schon. Man weiß es ja nicht. Und dann auch das Thema Heisman. Und das war so ein Spiel, wo er hätte nochmal sich so richtig anmelden können. Ja, er war ja noch nicht ganz so raus wie andere Kandidaten, aber das Spiel hat ihn jetzt nicht unbedingt nach vorne gebracht, würde ich sagen. Das war wirklich ziemlich, ziemlich grau, würde ich jetzt mal so ausdrücken. Und ich finde halt auch, also wenn es wirklich ist, Verletzungen kannst du natürlich immer haben, weißt du nicht. Aber würde man nicht denken, dann geht man damit auch so ein bisschen, also gerade in seiner Position, wo du denkst, du bist vielleicht ein Top-10-Pick nächstes Jahr im Draft, würdest du das wirklich für dich behalten? Ich weiß es nicht. Kann natürlich sein, ne? Weiß nicht,
die Uni,
die abgesprochen sind oder was auch immer, was der Coach, keine Ahnung.
Ryan Kelly, nee, ich glaube nicht, dass der Junge das verheimlicht. Ich glaube, das ist die Universität. Ich glaube, dass da Dinge, die wir nicht wissen, passieren im Hintergrund, ja, was ja okay ist. Es gibt ja auch ein paar Dinge, die sie für sich behalten. Bloß dann muss man natürlich das auch erklären, wenn man dann auseinandergenommen wird in der Presse danach. Weil er ist merklich am Abbauen.
Ja. Also es war definitiv eine schlechtere Performance als die Wochen zuvor. Das stimmt auf jeden Fall. Also das ist echt, ja, no show, ne? Also damit hat er sich so ein bisschen schon eigentlich sogar, würde ich sagen, aus dem Heisman-Rennen rausgekegelt, weil einfach die anderen ziehen ja viel mehr davon. Also das ist einfach, ja, der ist also fast schon raus mit dieser ja, Performance, ne? Obwohl es nicht mal statistisch gesehen schlecht war. Aber es war einfach nicht, also, ja, das, was du machen musst, um auf so einem Level zu gewinnen.
Kein Difference-Maker in dem Fall. Genau.
Oh, Kelly, ne? Brian Kelly jetzt unter Beschuss wieder. Wenn du dich bewegst, wo du dich als LSU bewegst im Laufe der Saison und in den oberen Gefilden des Top College Footballs, da kannst du dir sowas nicht erlauben. Also.
Ja. Absolut. Ja, nächstes Spiel, bleiben wir in der SEC, gab es ja noch einen Kracher. Georgia zu Hause knapp unterlegen gegen Alabama. Ich glaube, das war das erste Spiel in Athens zwischen den beiden seit fast 10 Jahren. Interessant, dass sie immer entweder in Alabama oder irgendwo neutral gespielt haben. Und, womit wir vielleicht auch nicht unbedingt gerechnet haben, sicherlich haben wir mit einem knappen Ding gerechnet bei den beiden, aber Alabama gewinnt und wie ich fand, auch zu Recht. Und irgendwie hatte das erste Mal so das Gefühl, hey, das war jetzt die Kalen DeBoer-Show hier. Irgendwie wirkte die Offense frischer, innovativer. Irgendwie war das hatte das so einen leichten Washington-Anstrich. Fand ich sehr interessant, sehr spannend. Und tatsächlich, Simpson hat schon wieder nach dem Badgers-Spiel, jetzt natürlich eine ganz andere Hausnummer, der Gegner ein richtig gutes Spiel hingelegt.
Oh ja, auch mit, glaube ich, noch einer der letzten 4 Power-4-Quarterbacks, die keine Interception in der Saison geworfen haben. Da an der Stelle mal dick Hut ab vor Ty Simpson, weil insbesondere, wenn du in der SEC spielst, mit diesen unglaublich starken Pass-Defenses, da es zu schaffen, nach wie vor jeden Ball anzubringen, beziehungsweise die Bälle einfach nicht in den Händen des Gegners anzubringen und dass sie nicht abgefangen werden. Also da Hut ab, starke Leistung, spannendes Spiel. Und ich finde auch, also wir haben ja letzte Woche drüber geredet, wir waren nicht so überzeugt von Alabama. Aber sie haben es gemacht, sie haben es einfach gemacht. Das muss man ihnen lassen. Hut ab von Georgia auf der Seite. Ja, aua. man hat sich trotzdem natürlich nicht aus dem Top 25 rausgehauen. Man hat aber, ja, absolut Blut gelassen an der Stelle und overall fantastisches Spiel. Ich glaube auch, was man bei Kalen DeBoer natürlich nicht vergessen darf, der war bei all seinen Stationen vorher erfolgreich, sonst wäre der jetzt nicht bei Alabama gelandet Und der war auch immer immediately erfolgreich. Also immer, wenn er wo war, dann hat er direkt losgelegt. Und ja, da ist so ein bisschen seine DNA dieses Spiel mal reingekommen. Das war davor noch nicht. Davor war das ja so ein undiszipliniertes Lackluster Alabama. Und ich glaube, da haben auch vielleicht die Niederlagen der Vorwochen und die Kritik und. Da hat man sich was zu Herzen genommen. Und das hat man gesehen. Das ist ein Alabama, was einen Riesensprung in den letzten Wochen gemacht hat und es da gezeigt hat.
Ja, ein Sieg gegen Georgia ist natürlich auch immer eine persönliche Sache. Und das war so ein absoluter Gradmesser für die Richtung, in die die Karriere des Coach de Burr geht. Weil am Ende des Tages war der so unter Druck in den letzten Monaten und Wochen, dass das natürlich Balsam auf die Seele war, dieser 24-21 Sieg. Ich fand auch, dass die sehr, sehr gut gespielt haben. Deswegen meine die Mütze, um einfach
ich
mal...
Ich dachte, das steht für Assistenztrainer.
Assistenztrainer. Und nee, es steht für Alabama, by the way, direkt aus dem Bookstore von denen. Und ich fand auch, dass viele so ein paar Key-Situationen war. Der Fumble von Georgia spielte eine große Rolle. Georgia hat ein bisschen unsauber gespielt, haben Laufspiel natürlich schon. Also wer mir super gefällt, ist Chauncey Bowens, der Running Back von Georgia, der ja 119 Yards erlaufen hatte bei einem Haufen Carries. Aber der ist ein guter Running Back, der hat mir super gefallen. Und das sollte man schon dazu sagen, dass Georgia sehr wohl 227 Yards Rushing hatte und 130 Yards Passing. Also die waren jetzt nicht produktiv. Deswegen war es eine enge Kiste. Aber Alabama hat das gemacht, wofür sie ja vorher kritisiert wurden. Dieses Nicht-Hinterherrennen, dieses Nicht-Zickige Spielen, dieses Nicht-Fighten um jeden Ball. Das haben sie gemacht in diesem Spiel. Und dadurch, dass ein Sieg dann auch daraus kam, ist natürlich das eine absolute Feel-Good-Story jetzt in Tuscaloosa. Und das muss man eben sagen, das hat ihm den Arsch gerettet im Moment. Georgia, da hängt der Haussegen schief, weil die haben natürlich Alabama in der Verfassung, die wie sie vorher waren, war das ein gefundenes Fressen für eine Bulldogs-Mannschaft, die natürlich total drauf aus war, denen einen auszuwischen. Ja, ist einer der größten Erzrivalen, die sie haben. Und dann in einem Jahr, wo sie vermeintlich schwach sind, dann zu verlieren, ist natürlich für Kirby Smart ein Riesenproblem.
Absolut, riesen Lehrlektion.
Absolut, aber wie schon gesagt, sind sie natürlich noch nicht raus aus dem Thema. Ich fand die Offense, also das sah auf dem Papier ganz gut aus, aber ich fand auch die Offense von Georgia irgendwie, wenn ich es vergleiche mit dem Tennessee-Spiel, wirkte es wieder so wie in den Wochen davor. Also der Gunnar Stockton war irgendwie nicht so, auch die Receiver, es fehlt so ein wirklicher Go-To-Guy. Also das Passspiel sah ja gegen Tennessee auf einmal richtig geil aus, aber hier war davon wenig zu sehen. Gut, gab auch einen langen Pass, der fallen gelassen wurde für einen Touchdown. Ne? Den haben wir auch auf beiden Seiten übrigens.
Ja, auch.
Kein
ja,
Win von ja. Auch so ein Ding liegen lassen.
Aber ich glaube, der Gameplan
sieht
ja
nicht so geil aus, finde ich. Also der sieht ein bisschen, der Hype war ein bisschen zu groß letztes Jahr, habe ich das Gefühl.
Aber ich glaube, der Gameplan war ein anderer in diesem Spiel. Die wollten eben da Alabama niederrennen und niederzementieren und das haben sie probiert und haben sie ja auch geschafft. Aber das ist natürlich in einem Spiel, ja, das so auf Messers Schneide ist, ist es schwierig dann am Ende des Tages umzusetzen, zumal zweite Halbzeit ja nicht mehr viel passiert ist.
Nee.
Georgia hat nochmal gescored, das war's. Ja.
Wandern wir weiter in die Big Ten zum Spiel des Spieltags. Letztes Wochenende hatten wir auch so auserkoren Oregon zu Gast bei Penn State, das legendäre Wideout-Game. Und Penn State ist jetzt also bei Spielen mit Rekordkulisse 0 und 4. Im Zuschauer sind sie 0 und 4.
Falsch.
Das ist eine geile Statistik. Ja, war sah lange Zeit ziemlich, ich würde nicht sagen einseitig aus, aber doch durchaus deutlich für Oregon. Dann kam Penn State doch nochmal zurück. Nur um am Ende die Bilanz von James Franklin, hatten wir auch schon angesprochen, in Top 10 Games jetzt auf 23 zu verschlechtern. Das ist richtig für ihn. Ja, wie habt ihr das Spiel oder so? Vielleicht dann auch nur die Highlights, das war ja doch mitten in der Nacht erlebt.
Ja, ich hab's nochmal nachgeholt, am Montagmorgen dann quasi. Ja, absolut, na, also absolute Dominanz seiten Oregons, könnte man jetzt in dem Sinne nicht sagen, aber es war schon, ja, doch definitiv das dominantere Team. Das hat sich doch merken lassen, da waren einfach ein paar. Ja, es sind immer die kleinen Dinge, mit denen man sowas gewinnt. Und das war es am Ende ja auch. Man ist in eine Double Overtime gegangen. Das war jetzt kein Spiel, wo man sagen muss, boah, okay, Penn State, die haben es wirklich gar nicht drauf gegen die Top-Teams und auch gegen Top 5 und so verlieren sie immer und alles. Natürlich, also, wenn man auf die Statistiken guckt, das stimmt. Penn State verliert wirklich immer die großen Spiele. Also, insbesondere 0-4. Stolle hat es ja gesagt vor großer Kulisse, das ist einfach, das kannst du nicht machen. Also, dann wackelt auch irgendwann dein Stuhl. Da müssen wir auch drüber reden. Aber nichtsdestotrotz, man hat ja wirklich bis zur letzten Sekunde gekämpft. Und am Ende hat man aber einfach da dann auch gesehen, Oregon ist das bessere Team. Ich fand, die haben vom ganzen Spiel her einfach mehr dem Ganzen ihren Ton aufgedrückt. Die Pässe kamen besser an, das Laufspiel lief besser. Man muss da auch an der Stelle mal Leute erwähnen, wie ein Dacorian Moore, absolutes Biest. Der hat für 89 Yards gerusht, der hatte 12,7 Yards beim Average Carry. Und das ist ein Freshman, den haben sie schön über Jet Sweeps und alles eingesetzt und der läuft dir da die Meter platt. Also, Oregon einfach definitiv dominanter und Penn State hatte einfach immer wieder in den kritischen Momenten nicht die Antworten gefunden, nicht den Tackle gemacht oder wenn dann den Tackle irgendwie alleine nur ein Spieler dran gelassen, keine Gang-Tackles von der ganzen Mannschaft. Und das ist insbesondere in solchen Spielen, das sind die kleinen Dinge, es sind wirklich diese sauberen, feinen Details, auf die es ankommt, wenn du die großen Spiele gewinnen willst. Und die fehlen an der Stelle bei Penn State.
Ja, ich fand auch, dass wir haben ja festgelegt schon vor 2 Wochen, dass Oregon, also ich glaube, ich war das, dass Oregon vom Personal alles hat, was du brauchst. Big in den Trenches, fast on the outside, super Running Back und wenn nicht den besten Quarterback im College Football, wie wir es jetzt wissen, einer der besten, bevor wir in die Saison gegangen sind, das wussten wir. Und Dante Moore ist der für mich der Real Deal. Ja, der hat eben 29 von 39 für 248 und 3 Touchdowns erworfen. Der war zu Fuß, hatte er 35 Yards erlaufen. Es eben, wirft einen Zuckerpass. Nichtsdestotrotz, Penn State kann natürlich vom Personal gegenhalten. Das ist natürlich auch ein klasse Team. Und das hast du gesehen, das ging in Overtime, das Spiel. Und am Ende des Tages war es dann eine Drew Allar Interception, die in der zweiten Overtime, ja, die sealte den Deal dann am Ende des Tages. Und Penn State hatte man wieder das Nachsehen. Aber Oregon wundert mich nicht. Oregon hat die Athleten. Ich fand auch Deer Hill Jr., der Running Back für 82 Yards, der hat ein Average, Rushing Average gehabt in dem Spiel von 8,2 Yards. Das darfst du nicht vergessen. Der Typ, der war ultra explosiv. Und wenn du das hast, natürlich diese allgemeine Athletik im Team, dann kannst du auch mithalten mit einem Penn State, die ja sowieso von Hause aus immer mit die besten Athleten aufbringen, die es im College Football gibt. Oregon hat es auch geschafft. Und nochmal, tolles Spiel. Ich fand, das war eine echte Schlacht. Am Ende des Tages ging es da hin und her. Und die haben sich nichts gegeben. Aber die Kritik am Offensive Coordinator Andy Kotelnicki von den Penn State Nittany Lions ist riesig im Moment. Also die kritisieren den jetzt gerade, obwohl er 21 Jahre Erfahrung hat auf höchstem Level, 19 Jahre OC ist. Siehst du, dass es nicht immer nur die jungen Leute sind, die es abbekommen. Aber man muss dazu sagen, dass sie sehr unter ihren Verhältnissen leben im Moment. Sie können das besser.
Ja, ich fand eigentlich komisch, dass dieses Spiel ein Overtime-Spiel gab. Also, dass das noch dahin gegangen ist. Ne? Du siehst das Football manchmal. Ich fand, Oregon hatte das relativ gut im Griff. Auch statistisch war das ja sowieso sehr einseitig, auch am Ende noch. Und dann plötzlich hast du ein, zwei Big Plays dann doch nochmal zugelassen und dann wurde es nochmal interessant. Ja? Dann waren sie selber ein bisschen nervös, scheinbar, und auf einmal wird es wirklich noch interessant. Spricht aber auch für sie, dass sie das sich dann nicht haben die Butter vom Brot nehmen lassen. Ich finde, wie schon angesprochen hast, schon der OC, also ich finde, sie haben ihr Laufspiel überhaupt nicht etablieren können und das mit den geilen Runningbacks, die sie haben. Klar, irgendwann nimmst du es dann ein bisschen raus, ist auch klar, wenn du weit hinten liegst, ist schon klar. Aber ich fand auch Drew Allar, weißt du, an wen mich Drew Allar erinnert hat in diesem Spiel? In so einem Big Game an J.J. McCarthy. Ich finde, J.J. McCarthy hat in den großen Spielen auf College nie performt. Das waren immer gerne unter 200 Passing Yards. Irgendwie noch ein Touchdown dazu, vielleicht auch noch Interception. Und so Drew Allar erinnert mich so ein bisschen so ganz generell vom Typ ein bisschen an ihn. Ist auch jemand, von dem man durchaus First Round spricht. Wobei ich finde, da müssen wir immer vorsichtiger werden, wer wirklich am Ende in der ersten Runde dieses Jahr kommt. Aber es ist so ein Spiel, wo man dann sagt, hey, da hätte ich von dir auch mehr erwartet. Ja, das waren irgendwie, aber auch unter 50% Completions Percentage. Und du hast auf der anderen Seite einen Moore, den wir wahrscheinlich viel zu wenig dieses Jahr gesehen haben, weil Oregon halt immer dann spielt, wenn hier einfach wirklich in unserem Alter kann man das sich nicht mal live geben.
Nicht
mehr. Das ist einfach nicht mehr möglich. Und du guckst dir in die Highlights mal an und sagst, fuck, Alter, der geht schon wieder ab, der Oregon. Ist egal, jede Woche ist ein anderer, der abliefert. Und der spielt von Anfang an geil und Da redet keiner mal über Dylan Gabriel, ja, oder über Bo Nix. Ich meine, die letzten beiden Quarterbacks, die sie hatten, sind mal in die NFL marschiert. So schlecht sind die da nicht in Oregon. Nee, und der hat einfach richtig abgeliefert und hat Spaß gemacht. Und ich glaube auch, dass für Oregon war das auch so ein Spiel, wie wir vorher auch schon gesagt haben. Ja. Die sind auf 6, aber irgendwie Warum redet über die keiner und die werden so ein bisschen unterschätzt? Und das war, glaube ich, auch ein absolutes Statement, wo sie zeigen wollten, hey, wir gehören da ganz, ganz vorne hin und nicht hier als drittes Team in unserer Conference. Ja, also war ein Spaß. Ja, jetzt ist natürlich, jetzt ist wie Zahnarztbesuch, Toronto und so weiter. Wir müssen natürlich immer jede Woche mal ein Spiel mitnehmen, was anders lief als gedacht. Florida State, ja, ein bisschen unter die Räder gekommen gegen Boston, gegen Virginia.
Boston, das wär's.
Kann auch noch kommen.
Ja. Boston College, ja, wer weiß.
Gegen Virginia, das war so nicht vorher zu sehen. Ich meine, Virginia ist jetzt ranked tatsächlich nach dem Spiel. Also die waren generell dieses Jahr ganz gut dabei. Hatte, glaube ich, niemand auf der Uhr. Aber das Spiel, wie ist deine Einschätzung? Das war irgendwie ein Griff ins Klo, oder?
War ein Griff ins Klo und da hat mir auch wahnsinnig wehgefahren. War für mich auch so eine Art Turnover-Festival. War das zwei oder drei Turnovers von FSU und dann, ups, dann hat da halt, wie ist der Chandler Moore, glaube ich, der Quarterback.
Der Morris, genau.
Der Morris, der hat ja dann auch drei Interceptions geworfen. Also wie gesagt, da ging es ja hin und her und das war schon ein spannendes Spiel. Frustrierend ist, wenn du weißt, dass das gegen einen Gegner ist, wo es nicht so aussehen darf eigentlich, wenn du jetzt wieder die Resurrection des Florida State Seminole Footballs hast. Aber mir fiel das eben auf. Ich fand, da waren auch coole Sachen zu sehen. Ich meine, FSU hat über 500 Yards Total Offense Yards gemacht. Das ist ja schon, das muss reichen für einen Sieg. Ja, aber ich fand auch Morris, der Quarterback von Virginia Tech, hat eben auch von Virginia, hat auch richtig gut gespielt. Das darfst du nicht vergessen. Der hat ja zwei oder drei Touchdowns selbst erlaufen. Ich habe manchmal das Gefühl, FSU, super Athleten, wie immer, ja, Florida, aber vom FBI, also von der Football Intelligence, also die haben ja, der hat ja zwei oder drei Touchdowns erlaufen, der Quarterback, der Morris, mit einem Basic Zone Read. Und du hast eben einfach gesehen, dass niemand für ihn abgestellt war. Der faked den Running Back, behält den Ball, geht über außen, alle blocken Zone in die andere Richtung und es ist niemand da bei Florida State. Und das ist so ein bisschen für mich ein Gradmesser wie, also entweder haben sie nicht gewusst, dass sie in der Red Zone Zone Read spielen, was ich mir kaum vorstellen kann, oder sie sind einfach nicht fix genug im Football. Ja, ich sage nicht, dass die dumme Jungs sind, aber im Football-Bereich sah das sehr anfängerhaft aus. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Tackling hat mir nicht gefallen bei FSU. Da gingen alle gehen zum Football und punchen the Peanut. Niemand hält den Ballträger fest. Ja, das sind so Sachen, die mir aufgefallen sind. Ich fand das Wildcat-Package geil von FSU an der Goal-Line. Das war schon irgendwie ganz nett, wo sie da noch drei Touchdowns draus gemacht haben.
Ja.
Mit einem Pop-Pass auf den Tight End und nach angetäuschtem Lauf. Da waren schon tolle Sachen. Aber weißt du, Virginia war das scheißegal. Die haben einfach gespielt und haben mitgescored und dann ging das eben echt wild ab. Und dann muss man ja auch ehrlich sagen, Florida State hatte Glück, weil mit 43 Sekunden auf der Uhr in einem vierten Down and Goal scoren sie mit Randy Pittman noch. Ansonsten hätten sie nicht mal die Overtime erreicht, die sie brauchten dann im Endeffekt, um noch eine Chance zu haben. Also ich fand da schon, dass Tommy Castellanos mit zwei Interceptions in so einem Spiel, das geht einfach nicht. Ja. Aber wie gesagt, ich bin höchst enttäuscht, wie immer. Und Gratulation an Virginia. Ja, das war eine Niederlage, die darfst du eigentlich nicht haben.
Ich fand faszinierend an dem Spiel, also der Start war ja sehr deutlich für Virginia. Und dann kam Florida State aber zurück und lag plötzlich vorne. Und dachte, okay, jetzt ist so ein Spiel wie so ein Spiel, dann halt laufen. Mhm. Habt das schön mitgespielt, gut, und jetzt lass mal hier die großen Jungs spielen.
Genau.
Aber dem war irgendwie nicht so. Also sie haben sich, trotz all der Fehler, die Virginia selber gemacht hat, haben sie irgendwie rumhängen lassen. Oder es fühlte sich nie so an, als wenn Florida State es im Griff hätte jetzt endlich mal. Ja, und am Ende diese Szene, ne, wie die dann das Feld stürmen, die fand ich, also Feldstürme gibt es ja nun häufig, viel zu häufig, finde ich mittlerweile. Aber so eine Uni zu haben, die das sehr lange nicht gemacht hat, dann ist die Endzone bei Virginia ist ja anders. Also hinter der Endzone ist ja einfach nur so ein leichter Hügel. Das ist ja nicht, da ist ja nichts abgesperrt. Also die Leute standen eigentlich schon am Feld und die arme Sau fällt in der Endzone hin, Interception. Und er wird, ich weiß gar nicht, hat er überlebt? Also
er hat überlebt, ja, ja.
Hochgerannt.
Das war echt eine Welle, die über ihn rüber schwappte.
Ja.
Aber ich fand zum Beispiel auch, es waren ja auch unglaubliche Plays dabei. Virginia, die Interception von Virginia, wo er den Ball tippt. Ich glaube, das war die Nummer 10, glaube ich, von Virginia. Tippt den Ball, den von Castellanos, und fängt ihn sozusagen. Also der Rusher tappt den Pass.
Und hat dann
vor ihm. Und fängt den Ball. Und das ist ein unglaubliches Play. Ich sage mal sehr gerne, wenn dir sowas passiert als Team, dann weißt du, dass du keine Chance hast an dem Tag. Ja, also Ich habe schon alles gesehen. Tipp.
Du weißt doch, wenn Castellanos ein bisschen 10 Zentimeter größer gewesen wäre, hätte es vielleicht auch funktioniert.
Ja, aber mal geile Plays gemacht, muss man ihn lassen. Und dann gehst du dann eben als Sieger nach Hause.
Ja, Virginia hat da absolut geballt. Die haben das gewollt. Und ich glaube, das war am Ende auch so ein Sieg des Willens. Ne? Die haben wirklich mit absoluter Willenskraft diesen Sieg erzwungen.
Gut. Ja, und das bringt uns dann auch zur Top 25 diese Woche. Jetzt muss ich wieder suchen, wir haben ja auch eine Grafik hier wieder. Die muss der Onkel wieder einblenden hier. Das hat natürlich auch direkte Folgen, Top 25, für Florida State. Im Moment, ich habe für euch Podcaster da draußen, ist völlig wurscht. Aber wenn der eine oder andere sagt, nein, ich will es sehen, hier ist es. Top 25, die aktuellen. Ohio State weiterhin an 1. Oregon jetzt an 2 nach vorne geschossen. Miami, Ole Miss jetzt schon an 4. Oklahoma jetzt schon an 5. Texas A&M 6, Penn State gefallen auf 7, Indiana an 8, Texas 9, Bama jetzt wieder in den Top 10, Texas Tech an 11, Georgia nur noch an 12, LSU nur noch an 13, Iowa State bleibt auf 14, Tennessee bleibt auf 15, Vandy auf 16, Georgia Tech 17, Florida State nur noch die 18, ganz weit gefallen, Mizzou 19, Michigan 20, Notre Dame ist wieder oder immer noch da, gewinnt jetzt auch Spiele, Illinois, BYU bleibt drin, Virginia, haben wir schon gesprochen, ist in den Top 25 und Arizona State ist auch wieder da. So, gibt es für euch irgendwas, was positiv oder negativ total auffällt?
Ja, also der Fall-Off natürlich für ein paar Teams ist krass. Also wenn man mal guckt, ne, LSU ist 9 Plätze runter, Georgia ist 7 Plätze runter, Florida State ist 10 Plätze runter.
Ja.
Das ist natürlich ja eine krasse Sache. Ich finde super spannend und ich finde auch sogar verdient, dass Ole Miss so weit nach oben geklettert ist. Ich finde, das war ein Achtungssieg. Da kann man sie jetzt mal in der Debatte mitbehalten, vor allem nachdem LSU ja auch so dominant gespielt hat. Persönlich freue ich mich, dass BYU da ist nach dem Sieg gegen Colorado. Die werden ja gerne mal auch so ein bisschen vergessen, generell so die Utah-Teams. Jetzt, wo Utah quasi raus ist, haben wir da wieder ein Team aus dem Mormonenstaat. Ja, aber an sich, man kann schon bei allem gut mitgehen, aber natürlich die Drops von den Rankings. Also ich finde Georgia... Ja, da kann man drüber diskutieren, ob halt 7 Plätze direkt fallen. Ich hätte nur 4 oder 3 Plätze. Aber dafür haben die anderen, glaube ich, auch so gut gespielt, dass sie einfach hochgerückt werden mussten. Aber es ist natürlich schon, also das hat mich schon überrascht. Auch LSU mit 9 Plätzen, dass das so ein krasser Fall ist. So Florida State, muss ich böse sein, aber da kann ich mitgehen. Aber sonst die anderen beiden ist natürlich, ja.
Was?
ja, was ich zum Beispiel interessant finde, ist Illinois, sind die dabei?
Ja, auf 22.
21, die haben natürlich einen glorreichen Sieg gegen USC abgeliefert. Wochenende 34-32 gewonnen. Ich habe da ausschnittsweise mich mal da ein bisschen informiert und da sah USC überhaupt nicht gut aus in dem Spiel. Und das war für mich schon so eine kleine Offenbarung, weil natürlich USC für mich hat immer noch so einen anderen Glanz. Das hat mit Vergangenheit zu tun, sollte man eigentlich nicht machen. Aber du hast natürlich schon erwartet, die Erwartungshaltung ist größer für mich. Aber die Fighting Illini sind anscheinend gut und anscheinend da, wo sie hingehören. Ich hatte sie ja immer so ein bisschen für mich als, ja, waren gut letztes Jahr, aber ich habe noch nicht so dran geglaubt. Jetzt nach dem Wochenende finde ich, dass die schon sehr, sehr beeindruckend gespielt haben. Und das war eine Überraschung, die mir gefallen hat. Ansonsten, die Commodores Vanderbilt, ja, dass die natürlich weiter marschieren, ist unglaublich. Das fand ich sehr, sehr gut. Ich fand zum Beispiel, dass Georgia Tech ein bisschen zu hoch gerankt ist. Die haben sich sehr schwer gegen Wake Forest getan. Wake Forest war ich sehr überrascht. Sehr, sehr gute Athleten im Kader. Die haben denen echt alles abverlangt. Und ich hatte eigentlich das Gefühl, dass Wake Forest dieses Spiel gewinnt. Georgia Tech hat es am Ende nochmal mit ihm rausgedreht, mit ihrem King. Der Quarterback hat da wieder Magic spielen lassen. Das macht er noch eine Weile, bis er auseinanderfällt. Weil der Typ, der ist nun wirklich... unglaublich als eine One-Man-Show bei Georgia Tech. Und Wake Forest war da wirklich, ist eine Mannschaft, die man im Auge behalten sollte. Ansonsten haben sie leider nicht gewonnen, aber es gibt ein Team, was mir aufgefallen ist am Wochenende, was jetzt nicht in die Top 25 gehört, aber was Ohio State wahnsinnig Probleme bereitet hat im Spiel. Und das war lange nicht so eine klare Kiste, wie man sich das vorstellt. Aber Ohio State hat gegen die Washington Huskies gespielt, haben 24-6 gewonnen. Aber die Huskies, Junges, die haben ein Team zusammen, was da an Athleten rumrennt, da war so ein True Freshman Wide Receiver, ich habe leider vergessen, wie der hieß, der Typ, der war unglaublich. Die haben eine echt coole Mannschaft zusammen, die haben Athleten, die da rumrennen, die sehen auch aus wie Athleten in Washington. Ihnen fehlt so ein bisschen so diese Durchschlagskraft. Das ist eben bei, wenn du Ohio State spielst, hast du eben echte Waldschrate vor dir. Und das hast du gemerkt. Aber von der Spielkultur, wie sie spielen, was sie da machen, der Tempo, wie sie spielen, die Execution, Mann, oh Mann. Also Washington Huskies haben mir richtig gut gefallen. Sind leider da ein bisschen auf verlorenen Posten gewesen. Nichtsdestotrotz 3-1 und eine Mannschaft, die gewinnt. Und ich wundere mich nicht. Also haben jetzt vielleicht noch nichts in der Top 25 zu suchen, aber so. Also würde mich nicht wundern, wenn die da irgendwann reinkommen, wenn sie einen Signature-Win haben im Laufe der nächsten Wochen.
Ja. Ja, ich finde auch Georgia Tech, das Spiel hat mir auch eingezogen. Das war für mich raus wie eine Niederlage. Und dann gab es dieses eine Play, wo, ich glaube, vor anderthalb Minuten vor Schluss, Defender von Georgia Tech. Also mehr in die Neutral Zone und drüber hinaus kannst du eigentlich nicht sein. Und der Pfiff kam nicht. Und Wake Forest denkt, es ist ein Free Play, ne? Und es ist ein Incomplete Pass und keine Flagge kommt. Und dadurch kriegen sie, das Spiel wäre sonst vorbei gewesen. Ne? Der war so was von deutlich. Da gab es keine zwei Meinungen eigentlich. Das ist hart. Das war dann ganz hart. Aber es hat es natürlich entsprechend spannend gemacht. Und es sei auch Georgia Tech zu gönnen, ja, finde ich. Ich finde es geil, wenn so eine Mannschaft dann da mit drin hängt, die da selten was zu suchen hat und selten da einen Weg reinfindet. Und dann finde ich es auch cool, wenn die sich da irgendwie durchmogeln können. Also warum denn nicht mal? Wäre sonst schade. Arizona State, das Spiel habe ich mir reingezogen gegen TCU. Das sah für mich bis kurz vor Schluss ganz klar nach einem Sieg für TCU aus. Ich weiß bis jetzt nicht, wie sie das noch aus der Hand gegeben haben. Die waren für mich die bessere Mannschaft, aber war wichtig für Arizona State, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Denn bisher war das noch nicht so, taten sich ein bisschen schwer. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass das, wer mir hier fehlt, ja, und jetzt werden die alle lachen, ist North Texas. Ja, Texas spielt geil. Die müsst ihr euch mal angucken. Die machen Punkte wie bescheuert.
Kennt ihr da auch die Story von dem Quarterback bei North Texas? Der hat in der Highschool gar nicht gestartet, der North Texas Quarterback. Und der hat erst, nachdem er als Walk-on zu North Texas gekommen ist und dann auch sich ganz hinten anordnen musste, hat er sich ganz von unten nach oben hochgearbeitet. Hat seinen letzten Start im Junior Varsity damals gehabt, als Junior, also in der 11. Klasse. Und hat dann wirklich so über QB-Training und alles Mögliche sich da ganz, ganz weit nach oben hocharbeiten müssen. Der hat in der Highschool einfach kein Land gesehen, weil der an so einer Top-Schule auch war. Und kam da einfach nicht zum Zug.
Der ist da, war wie Matt Castle.
Da basteln eben auch, das ist ja so eine Erscheinung jetzt der neuen Situation mit NIL, dass die Teams wie North Texas zum Beispiel oder eins der, man sagt ja jetzt in der Szene, dass das nächste große Programm ist Sacramento State, da gibt's eine coole, so wie Hard Knocks von denen bei YouTube, das müsst ihr euch mal reinziehen, die haben wohl so viel Kohle für zusammengesammelt in ihrer Gegend für NIL, dass sie jetzt mittlerweile lauter Five Stars da drin haben. Und das ist eine kleine Schule. Das ist jetzt nicht Ohio State oder so. Das ist eine kleine Schule, offensichtlich in Kalifornien. Aber du hast natürlich da Kohle ohne Ende und die bauen da jetzt ein Monstrum. Und das kannst du verfolgen auf YouTube. Und ich habe da so einen Bericht gelesen bei Football Scoop und die haben gesagt, das nächste Monster, was kreiert wird, ist genau da und man sollte darauf achten. Also die gehen auch dann richtig hoch und wollen ganz oben angreifen. Es sind aufregende Zeiten im Moment. Und North Texas reiht sich da ein. Die sind wirklich witzig und gut. Ja.
Die haben es ja auch in der Weise, das, was Sacramento ja jetzt kopiert, das hat ja North Texas vorgemacht in gewisser Weise. Genauso wie auch an der Stelle erwähnenswert Texas State, also so Bundesstaat Texas, der hat es gut vorgemacht und der Rest kopiert es jetzt.
Ja, Texas ist halt, alles ist größer in Texas. Im Football sowieso.
Oil Money.
Ja. Sowieso. Gut, dann haben wir die Top 25 einmal auch einmal kurz abgewandelt. Und dann lass uns doch zu zwei kurzen News gehen. Zum einen, die ist schon ein paar Tage älter, die kam quasi raus, als die letzte Woche die Sendung dann kam, dass John Mathieu, der Quarterback von Oklahoma, sich leider am Handgelenk verletzt hat und wohl einen Monat ausfällt. Das ist natürlich, wir haben ihn letzte Woche noch als großen Heisman-Favoriten gehandelt. Das ist natürlich dann ein herber Rückschlag. Bleibt abzuwarten, wie Oklahoma damit umgeht, dass ihn ihr Playmaker fehlt. Ja, oder? Also nicht so ohne.
Ja, das ist schon eine harte Nummer. Das musste erstmal müssen die auf jeden Fall erstmal an der Stelle so verarbeiten.
War auch richtig gut, war? Also ja. Für mich war der ja die Offenbarung dieses Jahr, Ich wurde ja mit jeder Woche größerer Fan von ihm. Und er ist ja auch ein geiler Typ irgendwie, wenn er da seine Läufe macht. Der ist ja auch so stark zu Fuß. Und das wird sich natürlich niederschlagen auf seine Chancen erstmal für die Heisman. Aber natürlich viel wichtiger fürs Team. Ich weiß überhaupt nicht, wer der Backup ist bei Oklahoma und ob der irgendwas kann. Aber ich denke mal, die werden schon gut organisiert sein. Man munkelt ja, dass er jetzt vielleicht, du hast gesagt, Stolle, dass er einen Monat vielleicht raus ist. Vielleicht ist es ja ein Haarriss. Vielleicht, ich habe nicht verfolgt genau, was das ist. Wenn es jetzt ein Trümmerbruch mit OP und dann ist das sicherlich längerfristig. Wenn es mit einem Gips erledigt ist, dann geht es vielleicht früher. Wir raten jetzt hier. Trotzdem wird das natürlich wahnsinnig Einfluss haben auf die Geschehnisse auf dem Footballfeld, natürlich.
Ja, und die andere große News, die wir jetzt die Tage hatten, ist Sam Pittman, Head Coach Arkansas, nicht mehr Head Coach Arkansas, nachdem Arkansas von Notre Dame böse vermöbelt wurde. Ich glaube, er war jetzt in seiner 5. Saison in Arkansas, musste gehen und wird jetzt vorübergehend ersetzt von seinem OC / ehemaligen Arkansas Super Legenden-Coach Bobby Petrino. Das ist doch mal eine spannende Personalie, oder?
Oh ja, also Bobby Petrino, legendär, der ist auch bei vielen College-Fans einfach eine Legende. Da gibt's ja ein paar abgefahrene Geschichten um den Mann. Ganz, ganz voran ja sein berühmt-berüchtigter Motorradunfall. Und vielen Fans ist bestimmt auch nach wie vor dementsprechend dieses eine Bild von Bobby Petrino im Kopf geblieben, was, glaube ich, viele Leute auch immer haben, wenn sie an Bobby Petrino denken. Dann denken sie erstmal an den Mann mit der Halskrause, wie er da in einer Pressekonferenz erzählen muss und zugeben musste. Ja, sorry, ich bin Motorrad gefahren mit meiner Affäre, / Sekretärin, / Studentin unserer Schule auf dem Rücken. Und ja, wir waren ein bisschen zu sehr in unser was auch immer da vertieft und haben einen dicken Unfall gebaut. Also verrückt. Wirklich verrückt. Und dann auch, dass dieser Mann jetzt quasi wieder der Headcoach ist, einfach straight off the bench und kommt da von der Bank und übernimmt jetzt, also.
Nicht das erste Mal. Nicht das erste Mal.
Ja.
Und der ist ja der Abräumer, der immer kommt, wenn die Leute rausgeschmissen werden. Also er war ja bei Louisville sehr erfolgreich und ich kenne dieses Foto mit der Halskrause noch. Der war witzig, war ja noch wie zerdetscht auch noch. Der sah ja aus wie ich mit dem Pflaster überall und in den letzten Wochen, der sah ja witzig aus und hat dann probiert, da zu erklären. Am Ende des Tages. Ja, genau. Da ist das Bild. Am Ende des Tages habe ich aber mir mal die Sendung angeschaut, die SEC-Sendung bei Netflix. Habt ihr die gesehen? Die heißt, glaube ich, sogar SEC. Und da habe ich Sam Pittman gesehen, da haben sie ja jede Schule besucht und im Office beim Coach und so. Und ich muss euch sagen, Sam Pittman, der war ausgelutscht. Der ist ein älterer Herr. Und
der hat ja auch mit dem Golfkart meistens schon unterwegs.
Oh, der wirkte ganz schön durch. Der war nach meinem Empfinden total netter Kerl, war der durch. Und das war, glaube ich, dann, das war eine Sendung vom letzten Jahr oder so. Und da war er, da hatte ich schon ein Gefühl, Mann, ob wie lange der das noch durchhält. Und jetzt ist es passiert, ob Petrino jetzt der Heilsbringer ist. Die sagen, er soll die Defense wieder auf Vordermann bringen. Mal sehen, also.
Erstmal hat er irgendwie 27 Trainer gefühlt rausgeschmissen.
Der ist auch ein brutaler Schleifer. Ja, der ist nicht ohne. Der hat einen sehr berüchtigten Ruf. Also, gelinde ausgedrückt, auch mal ein Arschloch zu sein und wirklich Leute sehr zu schleifen und Spieler sehr zu knechten.
Ja, aber also, der Petrino wird auf jeden gilt Fall, doch nicht als ja. netter Kerl.
Nee,
also,
nee.
Petrino ist ein Arschloch. Also, sorry, der ist ein Arschloch, das ist bekannt. Aber er ist eben ein Aufräumer.
Ja, ist ein Aufräumer und ist auch jemand, der hat, also am Ende des Tages, er hat ja damit Erfolg, ne? Das ist auf jeden Fall Personalie, es wird schwer, also das wird auch bestimmt bei Spielern anstoßen. Also das wird, also wir werden ein Arkansas-Programm im Umbruch sehen. Zu Pittman muss man natürlich noch sagen, der hat jetzt einfach das NIL-Zeitalter auch verpasst, obwohl Arkansas ja wirklich eine Ecke ist. Die sind loaded mit Money, also man muss sich nichts vormachen. Aus dem Bundesstaat kommt auch Walmart. Die Familie hat da auch Wurzeln zur Schule, dann ja, Mr. Cowboys, genau, ich wollte es gerade sagen, Jerry Jones ist ein Arkansas-Alumni, also die haben Leute mit Geld, die auch Geld in dieses Programm bestimmt bereit sind reinzustecken. Ob dann da Petrino jetzt der Mann ist, I doubt it. Ich glaube, der ist jetzt erstmal der Feuerwehrmann für die, weil findet man eine andere Lösung an der Stelle.
Ja, er war ja auch schon mal in Arkansas, dürfen wir nicht vergessen. Der genau. Tischim, er war 2010, 2011 bei denen, hat einen 34-17-Rekord aufgebaut. Als Coach ist selber auch schon 64 Jahre alt, also ist jetzt nicht ein junger, frischer Kerl und ja, ist eben jemand, der den D-Line coacht, den DC und noch einen Defense-Coach einen Tag, nachdem er angeheuert wurde, rausgefeuert hat. Also spricht alles dafür, was du gerade sagtest, Immo. Aber er hat eine Historie und eine erfolgreiche, muss man ehrlich sagen. Und das glaube ich mal, da geht dann die Organisation in die Richtung, weil es Sinn macht. Und ob er jetzt ist, er ist ein Interimscoach. Ob das jetzt die Langzeitlösung sein wird, das werden wir sehen.
So, ich gehe mal noch ganz kurz. Wir haben eine Nachricht bekommen aus der Fanbase. Zum einen haben wir sehr viele andere. Letzte Woche hatten wir so ein paar lustige Namen im College Football, so Nicknames von Teams. Und dann wurden uns noch ein paar andere zugeschickt. Guck mal hier, was hatten wir da? Die Bennington Goat Boys. Wie das klingt, sage ich lieber nicht. Die University of California Irvine Anteaters. University of California Santa Cruz Banana Slugs. Das passiert, wenn Marihuana frei erhältlich verkauft wird. Und Campbell University Fighting Camels. Aber gut finde ich auch die Southern Arkansas University Mule Riders.
Mule Riders.
Sehr gut. Also da gibt es bestimmt noch ganz, ganz viele andere. Aber die eigentliche Frage kam von Robert Cox 2006. Ob wir kurz mal sagen, wie es Bill Belichick eigentlich so geht. Ich würde mal sagen, ich meine, wir wollen jetzt nicht 20 Stunden hier drüber reden. Vielleicht machen wir das tatsächlich mal ein andermal ein bisschen tiefer auf later in the season, wenn wirklich absehbar ist, wo es hingeht. Momentan ist North Carolina so, ja, Mittelmaß, wie eigentlich zu erwarten war. Und
sagen wir mal, privat geht's ihm gut.
Ich glaube, privat geht's ihm sehr gut. Eine Freundin, die was, Mitte 20 ist, sehr, sehr gut. Und beruflich, ja, es ist so, die Spiele sind jetzt nicht so super ansehnlich. Ich glaube, der Hype war natürlich riesig und alle haben gehofft, da geht's jetzt total ab. Die haben auch einen riesen Umbruch gehabt dann. Aber irgendwie tun sie sich immer noch schwer. Bleibt, glaube ich, noch abzuwarten. Wir können ja mal in einer der nächsten Folgen ein bisschen mehr drauf eingehen. Meine kurze Lieblingsanekdote noch war nach der Niederlage gegen UCF, die Social Media Abteilung von UCF. Habt ihr das gesehen?
Scold, absolut.
Da gab es doch mal ein Foto, wie Bill Belichick seine Freundin so komisch, was ist das für, ist das Yoga? Ich habe keine Ahnung.
Ja. So Hochstände am Beach oder so.
Ah, das Foto, ja. Wo sie ihre Cheerleader-Pose da machen.
Ihre Cheerleader-Pose. Und die hat ja UCF quasi, warte mal, das muss ich da auch noch teilen. Einmal das Bild müssen wir hier auch nochmal auf groß ziehen.
An der Stelle, ja, auch redaktionelle Empfehlung, ne? Also TCU Social-Media-Accounts, die kann man sich immer reinziehen. Also das ist wirklich Trolling. Also das ist schon Lane Kiffin-Level. Das ist also Ragebait und Trollen und alles, was da so an modernen Begriffen existieren.
Oh. Die dann seht ihr einmal, rechts ist die Pose, die Bill und seine Schnecke irgendwann mal am Strand aufgenommen haben und dann verloren haben. Das Maskottchen. Ja, sehr gut. Also das finde ich klasse, dass sie übrigens, finde ich auch eine tolle Sache, dass die Social-Media-Abteilung in Amerika da so ein bisschen freie Hand haben, auch mal ein bisschen.
Die sind fresh, die sind on point.
Ja, kann man sich mal geben.
Ja, du hast jetzt, aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, wie es ihm geht, privat sicherlich okay. Erstmal hat er keine finanziellen Sorgen, ist einer der besten Coaches der Welt und wenn nicht der Beste in der NFL, der aber hat jetzt natürlich die Problematik. Ich schaue gerade mal, also UCF hat sie verklopft mit 34-9. Davor haben sie gewonnen gegen Richmond, die Spiders, ich weiß gar nicht.
Ja, wer ist denn das?
Ich glaube, gegen die habe ich mit meinem College gespielt, Division 3, aber ist ein anderes Thema. Aber sie haben jetzt natürlich Clemson vor der Flinte oder Clemson hat sie vor der Flinte. Danach kommt Cal Berkeley, Virginia, wir haben Virginia, die gerade FSU geschlagen hat. Also Syracuse danach. Also es wird nicht leichter für ihn.
Nee.
Mit 70 neuen Spielern, die du da reingebracht hast, glaube ich mal, dass die Idee war, dass das ein längerfristiges Projekt ist.
Das glaube ich definitiv.
Und nicht so instant winning angesagt ist, weil sie haben ja, glaube ich, den Rekord der meisten Transfer-Portal-Jungs gebrochen oder wie sie eingestellt. Auf jeden Fall sind sie ganz weit vorne mit 70 Mann.
Können wir uns auch auf jeden Fall im Laufe der Saison noch mal ein bisschen beobachten, wenn wir, vielleicht gelingt ihnen eine Überraschung gegen eine der Teams, also auch Cal Berkeley, die haben einen super Freshman Quarterback, die sind auch nicht zu unterschätzen. Vielleicht gehen sie in all diesen Spielen baden, dann ist das ein Thema wert, vielleicht gelingt ihnen aber auch der nächste Sieg gegen Clemson, da darf ja jeder momentan. Ja, dann wollten wir ein bisschen, wie gesagt, eigentlich ist es der Erklärbär, aber hier gibt es nichts zu erklären, nicht so wirklich. Wir wollen das Thema Tradition so ein bisschen, College Football ist ja wahnsinnig viel hat mit Tradition zu tun. College Football ist die Wiege des American Football. Und habt ihr dann so eine Tradition, die ihr entweder schon mal selbst erlebt habt oder sagt, die finde ich total geil, die würde ich gerne mal erleben?
Gut. Selbst erlebt habe ich bei UCLA, dass die Fans nicht ins Stadion gehen. Das hat ja auch schon.
Das ist ja eine tolle Tradition.
Nein, also eine richtig geile habe ich leider noch nicht erlebt. Aber Aber was ich mit als allererstes immer Leuten zeige, die nicht College-Football gucken, ist Enter the Sandman bei Virginia Tech. Das ist für mich immer so ein Ding, wenn Leute mich fragen, hey Immo, warum findest du College-Football so geil? Dann sage ich, ja, guck dir mal dieses Video an, mach es einfach an und der Rest ist Geschichte. Es läuft einfach, es ist schön, es funktioniert, es ist einfach nur hammergeil und ich muss auch ehrlich sagen, ich habe da bestimmt 2-3 Mal Gänsehaut bekommen, wo ich das die ersten Male geguckt habe. Wenn ich schon dran denke, also das ist auf jeden Fall eine Sache, die möchte ich persönlich irgendwann mal 100% selber miterleben. Und das ist aber auch eine Sache, die empfehle ich jedem. Also hier College Football, geile Tradition, da ist das definitiv in der Top 5.
Ja, ich bin natürlich ein großer FSU-Fan, weil ich eben auch mehrmals da war. Ich habe es natürlich mehrmals gesehen und wenn man den War Chant live erlebt, wenn man Chief Osceola und den Renegade sieht, wie sie aufs Feld reiten, den Flaming Spear in den Boden rammen. Ja, das ist schon irgendwie für mich eine der besten Traditionen im College Football. Hat mich auch damals wahnsinnig, wahnsinnig mitgerissen. Ich fand dieses ganze, der War Chant ist ja auch eine Ikone im College Football. Plus der Indianer, dieser Speer, das war schon toll. Ich fand auch toll, ich war auch mal bei Notre Dame im Stadion. Das hat mir auch gut gefallen mit der Band, die da reinkommen, dieses Stadion, das war wirklich witzig, weil da sind immer noch Holzbretter als ich da war, waren da Holzbretter als Sitze mit aufgemalten Nummern. Aber das war natürlich eher so, die kokettieren mit dieser Tradition. Das Stadion ist ein neues Stadion. Das ist nur so, also sie tun so, als wenn. Aber das fand ich sehr interessant. Und die ganze Atmosphäre war natürlich ultra amerikanisch, ultra Campus, ultra, also Notre Dame ist schon special, wenn du da, aber auch den Einblick hast, den ich hatte. Ich war natürlich ganz nah dran. Ich bin mit dem Team von der Kathedrale zur Kabine gelaufen und durch die Fans durch. Ich habe natürlich auch eine Erfahrung machen dürfen, die normalerweise du nicht machst. Deswegen hat mich das so beeindruckt. Touchdown Jesus, diese Statue auf dem Gebäude. Das sind also Dinge, die mich zum Beispiel antreiben. Ich finde auch zum Beispiel wahnsinnig cool Michigan, wenn die da reinrennen und dann Go Blue und dann übrigens bei den Swaco Raiders, die haben auch so einen Banner, Play Like a Raider steht da drauf. Das habe ich damals eingeführt mit der Idee, dass Michigan im Hinterkopf gehabt mit diesem Riesen, mit dem Banner, wo die Spieler durchrennen und hochspringen. Da habe ich das her, weil ich das super cool finde. Super coole Tradition, die sie da haben. Aber da könnt ihr mehr über Michigan reden. Das ist ja euer Lieblingsteam. Aber FSU ist für mich schon special. Der War Chant ist weltbekannt. Chief Osceola und der Renegade als Maskottchen sind unbeatable. Besonders wenn dann das Stadion ausklingt, wenn da diesen Speer in der Mitte des Feldes raufknallt, das ist schon irgendwie Wahnsinn.
Ich finde, wie du schon sagst, ich glaube, das, was FSU hat, hat ja quasi jede Uni. Die haben ja mehrere Rituale, die damit, ob das jetzt Gesänge sind, ob das, keine Ahnung, ich würde mir irgendwann mal gerne in Texas gehen, wie die den scheiß Bullen da raus, auch Chicken aufs Feld, ja. Oder auch Colorado den Büffel da rausjagen. Also echte Tiere, ja, die Gesänge, also South Carolina, wenn die mit den weißen Handtüchern da abgehen. Gibt ja auch Traditionen, die neuer sind, wie das zum Beispiel. Ich hatte das Glück, ich durfte in Madison schon mehrmals Jump Around erleben, Wisconsin. Zu guten, aber auch zu schlechten Zeiten. Das ist geil, ja, wenn einfach 80.000 Menschen hüpfen. Das ist schon sehr, sehr geil. Michigan, Mr. Brightside, ist eine geile Geschichte. Wenn da alles, also wenn einfach so Massen von Menschen singen. Was ich aber noch, was man, glaube ich, so ein bisschen oder gar nicht mitnimmt, weil es vielleicht auch selbstverständlich ist wie Amerikaner, aber ich finde, wenn man mal so einen ganzen Tag in so einer College Town verbringt an einem Game Day, was da alles passiert, ja, die Marching Band, wie die durch die Stadt zieht und die Leute mitnimmt, ja, das, wenn das schon losgeht, wie sich so eine Stadt verändert. Also wenn man mal irgendwann in seinem Leben, wenn ihr eine der besten Party Towns Amerikas sehen wollt, dann müsst ihr nach Madison, Wisconsin, das ist einfach immer noch so. Und dann gehst du so eine Straße lang am Vortag und da ist halt so ein, ja, eigentlich nur ein Loch in der Wand. So sieht aus wie eine halbe Baustelle. Am nächsten Morgen gehst du lang, dann sind da plötzlich Bars aufgebaut, Security steht da, 1000 Menschen, die sich ein Bier reinfallen. Wo kommt das her? Und die ganze Stadt ist einfach mal morgens um 10 schon gut unterwegs.
Ja.
Und das kommt in dieses College Town. Das ist halt nochmal. Es gibt natürlich auch Unis, UCLA in einer großen Stadt, ja, oder Miami, aber wenn es wirklich so eine College-Town ist, wo wirklich alles von dieser Uni lebt, Das ist einfach nochmal so ein Spirit, den du nirgendwo anders findest. Und wo du sagst, wo kommen plötzlich diese 100.000 Menschen her oder mehr? Und die Hälfte geht nicht mal ins Stadion, weil sie gar kein Ticket hat. Also das
ist ja wie South Bend bei Notre Dame. Das ist ein Nest. Das ist ja wirklich eine Straße. Da ist nichts. Aber es ist trotzdem unglaublich. Oder Tallahassee ist ja auch eigentlich ein Nest. Da ist ja nichts los. Aber es ist einfach wahnsinnig. Diese College-Atmosphäre ist schon stark. Und es ist ein Unterschied zwischen anderen Unis, die vielleicht in Philly da Temple, das ist ja mitten in Downtown Philly, da sind ja so Sachen, die, da ist es vielleicht anders, da muss man ehrlicherweise sagen, oder die, wie Miami, die in, jahrelang, die Hurricanes, die in einem Profi Miami Dolphins Stadion gespielt haben oder bei anderen Profi, die nicht mal ein eigenes Stadion hatte, oder haben, bis heute nicht, glaube ich, also das ist schon ein Unterschied. Ja, also ich war auch in Syracuse, im Carrier Dome, hat auch seinen Charme, ist ja auch eine alte Schule mit Tradition, Jim Brown. Du hast ja natürlich da auch große, also mir geht ja mal einer ab, wenn du dann reingehst bei FSU oder bei Syracuse oder Notre Dame, dann siehst du diese Ahnentafel oder diese Trophys. Das ist ja irre, wenn du dann siehst, was für Leute da gespielt haben. Und Syracuse war auch cool, weil da hast du so eine Barstraße für die Studenten. Das ist also eine Bar nach der anderen neben dem Carrier Dome. Das ist ja eine Indoor-Facility, weil es da schweinekalt ist. Und das hat auch was, wenn die da, also ich kann mir gut vorstellen, dass man da auch viel Spaß hat. Boston College war ich auch super interessant. Ja, also das ist alles ganz, ganz, ist eine coole Sache.
Ja, wenn ihr da draußen Erfahrungen gesammelt habt oder Fragen habt zu dem Thema, sagt, wo soll ich denn mal hin oder ich bin in der Nähe von, was lohnt sich denn? Lasst es uns gerne einfach mal als Kommentar drunter, dann geben wir gerne unseren Senf dazu. Wie gesagt, gibt, glaube ich, fast überall geile Traditionen und geile Geschichten und sowieso gute Bars.
Ja, und Alabama, Georgia, da brauchen wir nicht drüber reden. Das ist ja crazy shit, was da abgeht. Ja,
ja, und dann auch noch ein fettes Tailgating und ich weiß nicht. Also, es gibt halt genug überall. Also es ist alles, gibt viele geile Geschichten, ja, auf jeden Fall. So, und abschließend wollen wir natürlich noch unser nächstes Wochenende einmal kurz durchrauschen. Da haben wir ja wieder ein paar heiße Duelle uns rausgesucht. Das ist natürlich hier gerade im Moment, muss ich das einmal wegklicken hier. Vandy gegen Bama haben wir. Würde normalerweise nicht mal, also das hätten wir vor 2 Jahren also gar nicht angerührt, das Spiel. Und auf einmal kam letztes Jahr diese Sensation, dass Vandy Alabama Number One damals schlägt. Und jetzt auf einmal sind sie beide ranked, beide gut ranked. Ja, glaubt ihr, kurz gefragt, glaubt ihr, dass Vandy das wiederholen kann, diesmal auswärts?
Shit, die sind 5-0. Never bet against Diego Pavia. Ich habe Schiss vor dem Typen, der ist einfach genial. Ich würde da gar nichts prophezeien wollen bei diesem Spiel, obwohl Alabama sehr, sehr, sehr stark aussah. Und die kommen jetzt mit einem Mega-Sieg gegen Georgia, natürlich mit einer breiten Brust in dieses Spiel hinein. Aber ich glaube mir eine Sache, wenn es eine Mannschaft gibt, denen das scheißegal ist, dann ist das Vandy, weil die einfach eine Attitude haben, die ultra gefährlich ist. Eine ultra gefährliche Mannschaft, die an sich glaubt, die wahnsinnig ein Selbstbewusstsein haben, was schon an Arroganz kratzt. Und das sind Teams, die immer gefährlich sind. Und die, solange sie gewinnen, werden die eben einfach wahnsinnig auch ein Stolperstein für jeden sein.
Ja. Absolut. Also Vanderbilt ist einfach eine Mannschaft, das ist ein Team to beat. Wirklich, es ist einfach so. Und das ist auch für Alabama wird das nicht einfach. Das ist auch, also wenn es bei Alabama gut läuft, dann gibt es immer ein Team, die denen das so richtig kaputt machen. Das ist so ein einfach dieser Kryptonit-Gegner. Und das ist inzwischen Vanderbilt wirklich über viele Jahre für Alabama gewachsen. Wenn Alabama ein Kryptonit hat, dann ist das Vanderbilt, dann ist das vor allem auch eine Niederlage gegen Vanderbilt zu einem richtig ungünstigen Zeitpunkt, zu einem Zeitpunkt, wo du gerade da bist, oh, wir haben jetzt eine gute Serie, es läuft bei uns, alles ist wieder super, alle haben sich lieb und dann kommt Vanderbilt und schiebt dir da so einen ekligen Sieg rein. Also dafür ist Vanderbilt richtig gut und da muss man auch immer dran denken, also an die vergangenen Jahre, also das war ja wirklich, vor 10 Jahren war das noch ganz anders. Da gibt's immer noch dieses legendäre Video von dem polynesischen D-Liner von Vanderbilt, der so sagt, oh, wir spielen nächste Woche gegen Alabama, die machen wir platt. Und dann kriegen sie so 59-0 Nick Saban Era und aber das ist halt nicht mehr das Alabama und das hat man letztes Jahr gesehen und ja, da ist einfach Vanderbilt, also wenn es gerade ein Team gibt, das wirklich ein magisches Jahr haben kann, wo endlich alles sich so zusammenfügt, dann ist das Vanderbilt und dementsprechend ist da Alabama dann auch für die der Gegner, also wenn die das jetzt gewinnen, dann müssen wir auch nicht mehr, glaube ich, für den Rest der Saison von Alabama reden, sondern dann werden wir von Vanderbilt reden.
Ja, ich bin da ähnlich der Meinung. Also eigentlich glaube ich, alle, die letztes Jahr bei Bama gespielt haben, werden da mit einem entsprechenden Attitude rangehen ins Spiel. Aber wenn es ein Team gibt, denen es egal ist und die sich dann nicht tot auf den Boden legen werden, dann werden die. Deswegen bin ich sehr gespannt auf das Spiel. Dann haben wir FSU gegen Miami. Na, Schuhan, was meinst du? Können sie zurück on the winning track, die Seminoles?
Da muss ich an sie glauben. Natürlich. Nur ist natürlich Miami nach so einer Drecksniederlage, entschuldige meine Sprache, ist das natürlich der undankbarste Gegner, den du haben kannst. Ja, die sind natürlich bärenstark. Die sagen selber, we're running Florida. Ja, also das ist natürlich ein Team, was da unangenehm zu spielen ist. Andererseits wäre das natürlich ist das genau der richtige Gegner, wenn du sie schlägst. Dann ist das ein Ausrufezeichen und ein Signal an alle, dass man eben wieder mit uns rechnen kann und muss. Und es war ein enges Spiel. Sie sind ja nicht untergegangen gegen Virginia. Das war ja ein Overtime-Spiel. Das war ja eine enge Kiste. Das heißt, es spricht immer noch so ein bisschen dafür, dass man vielleicht das als Ausrutscher sieht. Aber da muss jetzt ein Sieg her gegen Miami, um alle Zweifler wieder zurückzudrängen und zu sagen, wir sind immer noch da und wir haben doch unser Jahr, wie wir das zu Beginn des Jahres hier auch gezeigt haben. Aber undankbarer Gegner. Und Miami ist natürlich, empfinde ich als sehr stark dieses Jahr. Und mal sehen, die sind das kompaktere Team, haben den besseren Quarterback, obwohl Castellanos mir super gefällt von Florida State. Ist der Quarterback eben von Miami, der Back ist der natürlich für mich doch, wie ich schon in Woche 1 gesagt habe, für mich einfach ein toller Quarterback.
Immo, du, siehst du es ähnlich?
Ja, ich gehe, das ist für Florida State einfach, also wenn sie jetzt sich wieder, sag ich mal, die ganze Achtung und sowas erarbeiten wollen, dann müssen sie Miami schlagen. Da führt kein Weg dran vorbei. Das ist, also wenn du dir da was, weil sonst gehst du jetzt mit zwei Niederlagen hintereinander, das ist immer schwer. Da haust du dich auch einfach aus den Top-Debatten raus. Wenn sie irgendwo noch in der Top 10 mitspielen wollen, dann müssen sie es wieder machen. Auch weil Miami ist ja sogar inzwischen auf Platz 3 gerankt. Also, aber das ist einfach ein Team to beat. Also Miami ist ein Championship-Contender. Ich finde, die spielen auch teilweise schon so. Da sind nur so kleine Stellschrauben, die man festziehen muss. Sie haben mit Carson Beck einen absolut veterinierten Quarterback, der auch vor allem Erfahrung hat, solche Clutch-Games, solche Big-Games und zu machen. Und also ich sehe da persönlich Miami vorne. Ich glaube, die haben da einfach die bessere Chance, weil es aktuell das bessere Team ist.
Sehe ich auch, aber insgesamt würde ich es mir eigentlich andersrum wünschen, weil das natürlich dann auch für die ACC entsprechend spannend bis zum Ende bleibt. Und ich glaube, für Miami ist das so, zumindest auf dem Papier erstmal, die letzte große Hürde. Und ja, lassen wir uns überraschen. Und dann haben wir uns als letztes Spiel, oder ich, aber es gab keine Gegenstimmen von meinen beiden Mitstreitern hier, mal ein Spiel ausgesucht, was ein Top-25-Game auch irgendwie ist und ein Team ist auf jeden Fall mit dabei. Virginia gegen Louisville haben wir uns mal mitgenommen. Gibt natürlich viele andere spannende Spiele dieses Wochenende, überhaupt keine Frage. Aber ich finde, hier spielen zwei Teams, die eben mitmischen, dieses Jahr in der ACC. Und momentan, wie gesagt, wir denken alle, Miami ist das the team to beat. Aber der zweite Platz, Championship Game, der ist wide open. Und da könnten beide mitmachen. Habt ihr da einen Favoriten in dem Spiel?
Also jetzt nach dem Wochenende, also nach letzten Wochenende, sehe ich da Virginia vorne. Ich glaube, die haben jetzt Momentum auf jeden Fall. Das darf man so frei raus ja natürlich sagen. Aber man darf Louisville nicht unterschätzen. Die stehen bisher 4-0, die stehen 1-0 in der Conference. Die haben bisher kein Spiel verloren. Ich glaube, das hat man. Ja, weil Louisville ist einfach so ein Programm, die dümpeln halt da immer so ein bisschen vor sich rum. Ne? Die haben einfach das Pech, dass sie in einer geografisch bisschen ungünstigen Lage sitzen, so zwischen Top-Programmen eingerahmt. Dann, ja, ne, Lamar Jackson ist irgendwie der letzte riesige Name, der da aus dem Programm kam, ist jetzt auch ein bisschen her. Ich meine, der spielt jetzt inzwischen super in der NFL. Also die Glory Days sind so ein bisschen hinter sich, aber nichtsdestotrotz ist das einfach ein Elite-Programm. Die spielen nicht umsonst in der ACC, die sind nicht umsonst 4-0. Die hatten jetzt natürlich auf der anderen Seite, muss man natürlich sagen, auch einen einfachen Start. Ne? Die mussten nur gegen East Kentucky ran, James Madison, Bowling Green, das sind ja alles Programme. Ja, also das ist ja kein Gegner. Und dann Pittsburgh ist auch ein Pittsburgh, aber Pittsburgh ist halt dieses Jahr auch am Struggeln. Also die wurden noch nicht so gefordert. Das macht es natürlich schwer, so ein bisschen Louisville einzuschätzen. Aber einfach Virginia viel mehr Momentum. Aber das ist ein super spannendes Spiel, weil hier zwei wirklich starke Teams gegeneinander spielen. Und da entscheidet sich so ein bisschen, wer sich hier auf den Nummer-2-Platz in der ACC auch absetzt und dann weiter nach vorne drängen kann. Also weil wenn Louisville gewinnt, müssen die meiner Meinung nach in die Top 25 gerankt werden. Und wenn Virginia gewinnt, dann müssen sie in der Top 25 gelassen werden. Also hier geht es für beide Teams doch um mehr, als man erstmal im ersten Moment denkt.
Also wenn du mal schaust, da Louisville, für die geht's jetzt los, sozusagen. Jetzt geht die Hardcore-Session in den Schedule los. Sie fangen jetzt an mit Virginia, dann haben sie Miami als nächstes, dann haben sie Boston College, Virginia Tech, Clemson kommt nochmal, SMU haben sie nochmal und Kentucky. Also da passiert doch ein bisschen was in ihrem Schedule und der kann sie zurechtrücken oder der kann sie ganz weit nach oben katapultieren. Ein Sieg gegen Virginia, die ja die Seminoles geschlagen haben letzte Wochenende, wäre natürlich genial. Das wäre natürlich ein Ausrufezeichen und auch für sie als Mannschaft wichtig, so in diesen toughen Stretch im Schedule zu gehen. Ja, wenn man mal dann sich die Virginia Cavaliers anschaut, die haben natürlich Washington State danach, Bill Belichick mit North Carolina, Wake Forest kann ich mir vorstellen, wird schwierig, Duke wird schwierig und dann Virginia Tech, das In-State-Rival. Also da geht noch was, da ist aber Louisville hat mit Abstand, glaube ich, im Vergleich dazu den sehr, sehr viel schwereren Schedule und müssen jetzt loslegen. Also Louisville ist aber traditionell eine gute Truppe, haben auch einen Haufen Athleten da drinne. Wie du ja schon sagtest, immer ist das eine Mannschaft, die ja auch phasenweise, ja, Lamar Jackson, ja, Leute gewesen, die da gespielt haben, die ja auch Stars in der NFL sind. Von daher, glaube ich mal, kann man da schon ein bisschen was erwarten. Und die sind eben gestählt, weil sie jedes Jahr einen harten Schedule haben.
Ja, ich bin bei Louisville natürlich so ein bisschen, wie du schon sagst, immer der Schedule war bisher noch nicht so dolle. Deswegen kann man das vielleicht Statistik nicht so hernehmen. Auf wen ich echt gespannt bin, ist Miller Moss, Quarterback, ne, vorher USC, galt auch mal als so ein Heilsbringer bei USC, hatte auch mal so seinen Moment für ein, zwei Wochen. Letztes Jahr war auch lange Zeit der Starter bei USC und ist jetzt aber eben nicht mehr da. Und bei Louisville bisher fand ich jetzt in den Spielen 5 Touchdowns, aber auch schon 3 Picks, knapp über 1000 Yards, alles nicht, noch nicht so, dass du sagst, wow. Und das ist so ein Spiel, wo du vielleicht deinen Wow-Faktor finden kannst. Und deine Truppe Louisville, finde ich, ist immer, ich finde, der Headcoach Bohm macht da einen echt ordentlichen Job. Die sind immer so am Rande zu richtig, richtig gut. So, und dann reicht es aber nicht, aus welchen Gründen auch immer. Und das ist so ein Spiel, schon meine ja schon, der Schedule ist heavy. Insofern, wenn du das Spiel musst du eigentlich gewinnen, wenn du glaubst, du gehörst vorne mit dazu. Ja, also es ist auf jeden Fall ein spannendes Duell.
Das war, das ist also für alle Fälle wichtig. Aber cool, ja. ist eben doch zu sehen, wer da eben auch in der Vergangenheit war. Und wie gesagt, Lamar Jackson, ja, ist natürlich ein Superstar, der da in Louisville, die finden immer irgendwie coole Quarterbacks, muss man ihn einfach lassen.
Muhammad Ali
hat ja auch Tradition, Athletik. Ja, wie gesagt, die sind, weil sie sich auch oft mit FSU gekappelt haben in der Vergangenheit, sind die mir natürlich ein Begriff und ich kenne die natürlich schon. Und von daher, Jeff Brohm macht da einen super Job. Also der ist da, ist ja auch kein Unbekannter. Wenn man ein bisschen sich mit Football auskennt, kennt man den auch. Und ja, also ist eine Powerhouse-Schule und haben auch mal Jahre, wo sie 10 Siege haben oder mehr. Also das ist jetzt nicht so, dass die ein Zufall sind, dass die jetzt 4-0 sind.
Nee, ja. Und haben auch jetzt auch im letzten Jahr einen Quarterback in die NFL gebracht. Immer wieder mit ihnen zu rechnen. Ne?
Ja, die haben gute Production.
Das auf jeden Fall. Und zum Abschluss, ich muss hier ein bisschen drängen, ich muss hier gleich zur nächsten Sendung. Brauche jetzt von euch noch die eure Hot Takes der Woche. Immo, du hattest ja schon was in unsere Gruppe gepostet. Die nächsten 3 Spiele von Penn State. Mehr hast du darüber nicht verraten.
Dann hau ich es mal raus. Ja, ich glaube, Penn State hat eine Do-or-Die-Saison. Ich glaube, das ist für die wirklich eine Saison, also für den Head Coach, für Franklin, das ist so eine Saison, an der wirst du entweder jetzt glorreich gewinnen oder brechen. Der erste Bruch fand ja schon statt, man hat schon wieder nicht gegen ein Top-Team gewonnen und das wird auch dieses Jahr von der Saison nicht einfacher. Natürlich, man hat jetzt nochmal ein UCLA, ein Northwestern, da kann man nochmal so ein bisschen aufbauen, aber dann kommen Teams wie Iowa, Ohio State, Indiana, das sind Mannschaften, das sind Top-Teams, vor allem wenn wir auf Ohio gucken, wenn wir auf Indiana gucken, die sind gerankt, Iowa war zwischendurch in der Top 25 drin und auch nicht jetzt gerade mal unten. Das sind Mannschaften, die haben eine sehr gute Chance, gegen Penn State zu gewinnen. Das sind alles Big Games. Und wenn...
Ja, die sind von euch beiden.
Ja, ich höre das. So, und wenn Penn State... Ja, also wenn... Wir warten das mal kurz ab. Das muss man, glaube ich... Ja. Ja, und ich glaube, das sind Big Games für Penn State. Und wenn sie das nicht gewinnen, dann... ist auch die Franklin-Debatte sehr groß, ob James Franklin noch der Headcoach bleiben soll. Also wenn, ich glaube, Penn State verliert gegen Iowa, gegen Ohio State und Indiana und dann ist der Headcoach-Stuhl offen.
Das ist aber ein heißer, heißer Take. Ein heißer, heißer Take. Schon, hast du was am Start? Meine Toppen können wir das eh nicht.
Ist schwer zu toppen, aber ich glaube, wir waren ja bei Miami, Florida State und ich glaube, dass Florida State alle schocken wird. Und Miami, die Big Dogs, die denken, sie rulen jetzt Florida, dass die jetzt, die werden in einem toughen Spiel, werden sie niedergerungen und Tommy Castellanos wird dann klarstellen, wer der beste Quarterback von beiden ist. Da ist viel on the map, also viel erstmal Florida, die Herrschaft über den Bundesstaat ist on the line. Sie haben sich ja schon Florida, der Gators entledigt, die Hurricanes, jetzt sind nochmal die Seminoles dran. Das werden sie bei ihnen aber in die Suppe spucken und ich glaube, das wird ein toller Sieg. Man wird dann wieder sich wohlfühlen, man wird dann auch das Gefühl haben, doch wieder auf der Gewinnerstraße zu sein als Florida State Seminoles. Und das wäre so ein richtiger Signature-Win gegen den Juggernaut in Florida im Moment. Die sind ja everybody's Liebling, die Miami Hurricanes und da auch berechtigterweise. Und das wäre ein toller Sieg und ich prophezeie, dass die Mannschaft stabil genug ist, diese Niederlage wegzustecken und in diesem sehr, sehr wichtigen Spiel eine Sensation, weil es eine Sensation, wenn sie die schlagen, zu schaffen.
Alright. Da bleibt nur noch meiner übrig, der ist wahrscheinlich nicht bis nächste Woche zu klären, aber beim Thema Arkansas, ich glaube, der nächste feste Headcoach der Arkansas Razorbacks wird John Gruden. Der hat vor ein paar Monaten erst erzählt, er würde so gerne mal in der SEC coachen. Wir sehen mehr und mehr NFL-Leute, die ins College abwandern. John Gruden wird ja in ganz Amerika, seitdem er auch bei Barstool Sports jetzt als Experte ist, der ist eigentlich freigesprochen von dem, was da passiert ist, ne, warum er plötzlich über Nacht bei den Raiders raus musste. Das halten ja doch sehr viele für, das war falsch, aber das halten viele für auch sehr aus irgendeinem Grund überzogen. Und ich glaube, das wäre geil. Das wäre so ein Hire, der auch Arkansas on the map bringen würde, der Spieler hinbringen würde. Geld ist auch ein Thema, der würde auch nicht umsonst arbeiten. Fände ich irgendwie und würde, ich meine, John Gruden in der SEC, komm, das hätten wir.
Das wäre schon voll geil.
Der würde dann gut reinpassen. Aber dann John Gruden zu Arkansas, ne?
Wer weiß.
Zu den Hawks.
Wirklich wie ein
zu den Hawks.
Aber Mensch, also bei LSU, Kelly hat ja auch direkt den Akzent adaptiert, also.
Kann man lernen. Kann man alles lernen. Dann sind wir auch diesmal durch. Wir haben nur ein paar Minuten länger gebraucht als letztes Mal. Also wir haben uns wirklich, wir reden schneller, glaube ich. Das ist wahrscheinlich der Grund. Nicht weniger, aber schneller.
Ja.
Dann wünschen wir euch draußen und auch uns ein spannendes College-Football-Wochenende. Sind gespannt auf die Upsets und wer recht hat von uns hier und wer nicht. Und dann sehen und hören wir uns nächste Woche wieder mit zu einer neuen Folge. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anregungen habt, immer her damit. Freuen wir uns drüber. Macht es gut. Ciao.
Macht's gut. Tschüssi.
Footballer waren.